Unternehmen haben ein aus ihrer Erfahrung heraus natürlich wichtige Gedanken, aber gucken manchmal etwas zu engstirnig auf bestimmte Themen und sehen nicht das große Ganze und erst recht das Betrachten, das für kritische Infrastrukturen, davon ist man nicht nur selbst als Unternehmen betroffen, sondern das kann mehrere Unternehmen gleichzeitig betreffen. Das kann weite Teile der Wirtschaft und auch weite Teile der Bevölkerung eben betreffen und den Blickwinkel zu öffnen und nicht nur auf sein eigenes kleines Unternehmen zu schauen, sondern wirklich auf größere Gefährdungsszenarien und auf größere Möglichkeiten, die sich dort eröffnen, das wird ganz häufig außer Acht gelassen.
Wissen kompakt. TÜV Nord Akademie im Gespräch. In unserem Podcast für berufliche Weiterbildung diskutieren wir mit Expertinnen und Experten aktuelle Herausforderungen, wichtige Fragen und aktuelle Trends.
Huhu! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissen kompakt. Heute mit einem ganz besonderen Intro von mir, Berenice,
und Vanessa aus dem Marketing.
Plötzlich stehen die Züge still und diesmal ist es kein fehlerhaftes Software-Update, sondern ein riesiger Stromausfall. Die Kommunikation bricht zusammen, weil das Telefonnetz gestört wurde.
Ein Cyberangriff und an der Tankstelle gibt es keinen Sprit mehr. Oder ein Krankenhaus kann keine Notfälle mehr aufnehmen, weil die IT nicht mehr funktioniert.
Genau das ist keine Zukunftsvision, sondern passiert bereits heute. Natürlich nicht alles auf einmal, aber bereits eine der genannten Situationen kann Chaos auslösen.
Warum wir das erzählen? In Deutschland sichern mehr als 2000 kritische Anlagen unsere Energieversorgung, unser Wasser, unsere Gesundheit und viele weitere lebenswichtige Bereiche.
Und gleichzeitig sehen wir, die Bedrohungslage nimmt zu. Durch Cyberangriffe, technische Ausfälle oder auch komplexe Störungen in vernetzten Systemen.
Die entscheidende Frage ist deshalb längst nicht mehr, ob etwas passiert, sondern wie gut Organisationen darauf vorbereitet sind.
Denn wenn kritische Infrastruktur ausfällt, geht es nicht nur um IT. Es geht um Resilienz, um physische Sicherheit, um Notfall- und Krisenpläne und um die Frage, wie widerstandsfähig Organisationen wirklich sind.
Genau deshalb sprechen wir heute über KRITIS, kritische Infrastrukturen. In dieser Folge unserer Themenserie zu gesetzlichen Veränderungen sprechen wir über das KRITIS-Dachgesetz. Was deckt das Gesetz ab und was hat sich in dem Gesetz seit letztem Jahr verändert?
In dieser Folge wollen wir keine technische Spezialdiskussion über das Thema führen, sondern Geschäftsführern, Management und Verantwortlichen in Unternehmen einen verständlichen Überblick geben.
Für alle, die vielleicht merken, dieses Thema betrifft uns mehr, als wir bisher gedacht haben.
Unser Gast heute bzw. Leslies Gast ist Stefan Schuck, Experte für den Schutz kritischer Infrastrukturen und geschätzter Referent der TÜV Nord Akademie, der auch gerade frisch aus einer KRITIS-Schulung kommt und uns quasi brandaktuell Rede und Antwort steht.
Hallo Stefan, schön, dass du bei Leslie bist.
Vielen Dank für das tolle Intro. Und damit herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, dich hier so zu sprechen, Leslie.
Sehr schön. Zu Beginn des Podcasts stelle ich jedem Gast immer die gleiche Frage. Wir sind ja ein Weiterbildungsanbieter und entsprechend auch um meine erste Frage an dich. Gerade wenn es um so sensible Themen wie kritische Infrastruktur geht und wo viele Gesetze sich auch miteinander verknüpfen, wie lernst du da am besten, zum Beispiel bei neuen Richtlinien, um da sprechfähig zu sein?
Also zum einen arbeite ich mich in die Richtlinie ein und bin da in verschiedenen Prozessen mit involviert. Zum anderen natürlich auch selber mit Fortbildung und auch da mit Expertenaustausch, den man da aufsucht, beziehungsweise den man da pflegt.
Das heißt, du bist eher der kommunikative Lerntyp oder liest du gerne auch?
Es hängt so ein bisschen davon ab. Also natürlich in den meisten Kontexten und erst recht bei Regulatorik muss man die Regulatorik erstmal lesen, bevor man sich da tiefere inhaltliche Fragen stellt. Mhm. Und natürlich arbeite ich mich da vorher in die Regulatorik ein, bevor ich da mit anderen kommunikativ mich darüber austausche. Das ist also eine Mischung davon.
Ja, ich glaube, es ist bei den meisten so, sich mal ein bisschen auszutauschen, bringt, glaube ich, immer was, gerade wenn es um Auslegungssache geht, was Gesetze angeht oder wo auch immer ganz viele Fragezeichen sind. Dann lass uns mal direkt in das Thema einsteigen. KRITIS habe ich jetzt im Intro relativ oft genannt. Kritische Infrastrukturen sind damit gemeint. Und viele verbinden mit dem Wort KRITIS direkt Cybersecurity, IT-Sicherheit, Hackerangriffe. In dem Zusammenhang zumindest fällt KRITIS immer öfter. Aber so ist es ja nicht richtig, oder? Was ist damit eigentlich wirklich gemeint?
Also du hast ja schon in der Einleitung eigentlich ganz richtig festgestellt, kritische Infrastrukturen sind das, was unser tagtägliches Leben beeinflusst, was unsere Allgemeinheit und unser Allgemeinwesen eigentlich schützt und darstellt. Und weshalb man so häufig jetzt in letzter Zeit das immer mit Cybersicherheit gleichsetzt oder auch über Cybersicherheit redet, liegt halt im Wesenskern an der NIS-2-Direktive, die ja Netzwerk- und Informationssicherheit versucht herzustellen. Mhm. Die gehört aber zu einem Pendant von eigentlich drei unterschiedlichen EU-Gesetzen. Und die andere, über die wir dann heute etwas mehr reden, ist das CRITIS-DACH-Gesetz, das die Critical Entities Resilience Directive eigentlich mehr oder weniger umsetzt, beziehungsweise, was heißt mehr oder weniger, dass die Critical Entities Resilience Directive tatsächlich umsetzt und in dem Kontext die physische Sicherheit darstellt, weil das sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Wir haben auf der einen Seite die eigentliche IT- und Informationssicherheit und wir haben auf der anderen Seite die physische Sicherheit. Was da auch noch eine Rolle in dem Kontext mitspielt, ist der Cyber Resilience Act, also die CAA, die dann auch noch die Sicherheitsprodukte bereitstellen möchte. Das ist aber erst noch also Zukunftsmusik und in dem Kontext jetzt noch nicht so vollumfänglich greifbar.
Das heißt, Kritis kann man eigentlich nicht unabhängig von NIS 2 und anderen Direktiven sehen, sondern Kritis ist einfach ein bisschen breiter gefasst und betrifft auch einfach etwas breitere Bereiche.
Kritische Infrastrukturen sind mehrere unterschiedliche Themengebiete, mhm. Beziehungsweise betreffen einfach sehr viele unterschiedliche Bereiche. Die Richtlinien geben da 11 vor. Der Unterschied zwischen der NIS und auch dem dahingehenden IT-Sicherheitsgesetz 2.0, was unsere Vorregulation war, mhm. und dem schon vorher existierenden Auslegung des CRITIS-DACH-Gesetzes, war es im Wesentlichen, dass im CRITIS-DACH-Gesetz damals nur zwei Bereiche behandelt wurden. Das waren einmal Energie und einmal der Transportbereich und jetzt durch die neue Direktive und die Erweiterung des Ganzen die anderen Bereiche, die vorher schon von der NIS 1 betroffen waren, jetzt ebenfalls mitgezogen wurden. Das alles gehörte in ein größeres Schema der EU, die kritischen Infrastrukturen zu schützen und dementsprechend auch zu behandeln.
Zum Thema NIS 1 und NIS 2 haben wir bereits eine Podcast-Folge. Die ist jetzt auch ein bisschen älter, von daher werden auch einige Updates da sein. Aber wir verlinken die euch auf jeden Fall schon mal in den Shownotes. Und wer weiß, vielleicht kommt dann nochmal ein NIS 2-Update spezifisch zu dem Thema. Dann, Stefan, lass uns nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Wir befinden uns hier in einer Themenserie, wo wir über die gesetzlichen Veränderungen sprechen. Und in unserem Fall möchte ich mit dir über das CRITIS-DACH-Gesetz sprechen und was sich in diesem Rahmen verändert hat durch die ganzen neuen Anforderungen. Was hat sich denn grundsätzlich getan in diesem DACH-Gesetz?
Also wie gerade schon erwähnt, das CRITIS-DACH-Gesetz hat den eigentlichen betroffenen Bereich erweitert. Mhm. Das heißt, wo man vorher sich nur um Energie und Transport primär gekümmert hat, hat man jetzt auch die Banken, den Finanzmarkt, Gesundheit, Trinkwasser- und Abwasserversorgung, digitale Infrastrukturen und auch die öffentliche Verwaltung zu großen Teilen mit aufgenommen und da auch in den Bereich der physischen Sicherheit mit aufgenommen. Neben der Erweiterung eigentlich des Geltungsbereiches, also was alles betroffen ist, hat man dann auch zusätzlich, ähnlich wie es die NIS 2 tut, und man muss leider den Vergleich an vielen Stellen ziehen, was einfach daran liegt, dass die beiden Gesetze sehr stark Hand in Hand gehen. Mhm. Das eine eben auf der Cyber-Ebene oder auf der Cyber-Sicherheitsebene und dort auch mit Risikoanalysen für die Cybersicherheit und das andere auf der physischen Ebene und auch dort mit Risikoanalysen eben der physischen Sicherheit und der physischen Gefährdungen und Gefährdungsszenarien. Und beide Gesetzgebungen führen auch sowas wie Meldewesen, Vorfallsbewältigung ein, aber eben auf unterschiedlichen Ebenen. Und das CRITIS-DACH-Gesetz bemüht sich da halt um den Kontext der physischen Resilienz beziehungsweise physischen Sicherheit in dem Bereich.
Was ist genau mit physischer Sicherheit gemeint? Also in Vorbereitung auf den Podcast hatte ich von sogenannten 11 Sektoren gesprochen und Raumfahrt ist auch dazu gekommen. Ist damit das gemeint oder?
Also der Geltungsbereich betrifft diese 11 Bereiche. Physische Sicherheit bezieht sich dabei auf Aspekte wie zum Beispiel Perimeterschutz, Zutrittskontrollen, Sicherheitsüberprüfung. Ah, okay. Das heißt, das eine ist der Anwendungsbereich, die betroffen sind. Und da sind auch Bereiche wie, wie du schon richtig festgestellt hast, Raumfahrt und Ernährung auch noch zu nennen. Mhm. Das andere ist aber, wovor geschützt wird. Und bei der physischen Sicherheit geht es halt um physische Maßnahmen. In dem Fall halt unter anderem Perimeterschutz, Zutrittskontrollen und auch Sicherheitsüberprüfungen von Personal, die in besonders kritischen Bereichen tätig sind.
Jetzt kann man sich ja denken, je sicherer, desto besser. Wer genau muss sich denn jetzt von den Unternehmen angesprochen fühlen? Also klar, es sind Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Und du hast jetzt auch beschrieben, dass was gesichert werden muss. Welche Unternehmen oder Einrichtungen sollten sich besonders angesprochen fühlen? Oder vielleicht andersrum gefragt, aus deiner Erfahrung heraus, gibt es Unternehmen, die jetzt gerade vielleicht etwas überrascht davon sind, dass sie genau damit gemeint sind?
Erst recht die Anbieter digitaler Infrastrukturen, also unter anderem die DNS, TLS-Dienstanbieter und ähnliche, sind bisher nicht erfasst gewesen, waren in den jetzt bisherigen kritischen Infrastrukturen nicht wirklich inbegriffen, sind jetzt aber durch die NIS2 und durch das Kritis-Dach-Gesetz ebenfalls betroffen und die sollten sich relativ schnell damit auseinandersetzen. Wer vorher halt schon Betreiber einer kritischen Dienstleistung oder einer kritischen Anlage war, sollte sich jetzt ebenfalls um auch die physische Sicherheit bemühen, beziehungsweise sollte sich damit auseinandersetzen, was halt in dem Kontext das Kritis-Dach-Gesetz für ihn auch bedeutet. Weil es halt nicht mehr nur ein Nischenbereich ist, sondern jetzt auch deutlich mehr davon betroffen sind. Bei den Betreibern der kritischen Anlagen sollte es hoffentlich in Form der eigentlichen Anforderungsanalysen schon stattfinden.
Gibt es da eine Unternehmensuntergrenze oder müsste sich, keine Ahnung, jetzt auch ein Start-up für Solarenergie oder für ein neues Handynetz sich auch darüber im Klaren sein?
Also je nach Unternehmensbereich, je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist, bei den digitalen Infrastrukturen sind die Grenzen oder sind die Schwellwerte sehr niedrig gelegt. Bei Energiekonzernen und anderem sind die immer noch entsprechend hoch. Also Startups müssen sich nicht direkt beschäftigen, aber größere und mittelständische Unternehmen, die halt in dem Bereich der kritischen Infrastrukturen tätig sind, also den Kritis-Bereichen tätig sind, sollten sich damit auseinandersetzen. Und dazu muss ich auch nochmal deutlich sagen, die EU geht Stück für Stück und Schritt für Schritt weiter. Nur weil man jetzt in dieser Auffassung, in der jetzigen Gesetzgebung nicht betroffen ist, die nächste wird folgen und die nächste wird auch mehr und mehr Unternehmen einfach mitnehmen. Weil das Ziel der europaweiten Resilienz und der europaweiten auch Souveränität einfach weiterverfolgt wird auf EU-Ebene.
Dann lass uns mal ein bisschen in die Praxis schauen und ja, mal ein bisschen an Beispielen schauen, was eigentlich mit kritischer Infrastruktur oder dem Schutz der kritischen Infrastruktur gemeint ist, damit das Thema ein bisschen greifbarer wird. Wenn wir das alles einmal ein bisschen praktischer betrachten, auf welche Risiken oder Ausfallszenarien müssten sich ein Unternehmen vorbereiten oder müssten diese zumindest mitdenken? Ich hatte jetzt im Intro ja sowas wie beispielsweise Stromausfälle gemeint. Sind das genau solche Punkte?
Also die Notstromversorgung ist einer der Aspekte, der in dem Kritis-Dach-Gesetz explizit mit aufgenommen wird und wo sich Unternehmen explizit drum kümmern müssen. Dazu gehören aber auch so Aspekte wie zum Beispiel in Form von Lieferkettenausfällen, dass man alternative Lieferketten berücksichtigen kann. Grundsätzlich natürlich Zugangskontrollen, Objektschutz in Form von Perimeter Schutz und in Form von auch teilweise Abhörsicherheiten, aber eben auch genau diese Risiken und Szenarien sind die in Zukunft mit berücksichtigt werden müssen und die mit betrachtet werden müssen.
Lass uns mal noch ein Ticken konkreter werden, also noch ein Szenario aufmachen. Ich bin jetzt ein Energiekonzern und ich sollte in jedem Fall sicherstellen, dass jeder Mitarbeitende zumindest eine Mitarbeiterkarte hat. Oder wie weit muss ich mir das jetzt runtergebrochen vorstellen?
Also als Energiekonzern muss ich das schon geleistet haben, deswegen nehme ich mal dein konkretes Beispiel und gehe jetzt mit dem mal in die Ernährungsversorgung. Also in dem Kontext, auch dort muss ich darauf achten, welche Personen haben denn Zugang und können denn auf meine Versorgungsmittel irgendwie zugreifen. In dem Kontext vielleicht sowas wie Kornspeicher und ähnliches mal erwähnt. Also wer hat dort Zugang, wer hat dort Zugriff und wer kann da beeinflussen, beziehungsweise wer könnte da zu Lieferengpässen und ähnlichem führen. Das muss ich in Zukunft für mich oder als Kritis-Betreiber evaluieren. reflektieren und überlegen, wie gehe ich damit um, wie kann ich damit umgehen, dass jemand Zugriff und oder Zutritt haben kann und wie stelle ich sicher, dass nur die berechtigten Personen Zugang haben. Das Kritis-Dach-Gesetz macht dafür keinen konkreten Aspekt aus. Also ob ich das jetzt mit irgendwelchen Schließsystemen mache oder ob ich wirklich einen Pförtner einstelle, der tatsächlich jede Karte kontrolliert und jeden Mitarbeiter durchschaut oder sich betrachtet, da sind mir unterschiedliche Möglichkeiten gesetzt. Aber ich muss dafür Sorge tragen, dass das Risiko, dass jemand unrechtmäßig sich Zutritt verschafft oder dass jemand damit auch größeren Schaden erreichen kann, indem er unter anderem solche Szenarien wie Vergiftung von Ressourcen oder ähnlichem herbeiführt, was ja auch durch Bestechung von Mitarbeitern geschehen kann.
Ja.
Das sind halt die Szenarien, die langsam aufgebaut werden und die sich auch in dieser Zeit halt durchaus widerspiegeln können, dass unsere Versorgung Engpässen unterzogen wird oder es versucht wird, Engpässe zu erzeugen. Und die Zugangskontrolle brauche ich genau deshalb. Deswegen Zugangskontrolle alleine ist ein Mittel, aber dazu gehört auch die Überprüfung von Mitarbeitern. Damit, wenn Mitarbeiter sehr großen Einfluss ausüben können auf größere Mengen von Getreide oder anderen Ressourcen, dass diese auch bestimmten Anforderungen mal genügen, beziehungsweise auch da die Sicherheit dieser Mitarbeiter gewährleistet ist, also die Vertrauenswürdigkeit sichergestellt wurde.
Und wer ist dafür verantwortlich im Unternehmen? Gibt es dann einen Kritis-Beauftragten oder ist es eine Aufgabe einer gesamten Abteilung?
Am Ende ist immer natürlich die Geschäftsführung verantwortlich oder die Unternehmensleitung. Die Unternehmensleitung darf sowas wie einen Kritisbeauftragten haben, aber am Ende ist immer die Unternehmensleitung verantwortlich. Und da geht übrigens auch das Kritis-Dach-Gesetz denselben Weg wie die NIS II und nimmt da auch die Unternehmensleitung in eine persönliche Haftung. Das heißt, nur wenn ich ordentlich die Risiken evaluiere, wenn ich dort ordentliche Prozesse aufgebaut habe, dann komme ich als Geschäftsführung wieder aus der Verantwortung raus, weil dann sollte dieser Prozess eben sicherstellen, dass es dafür zum Beispiel einen Kritisbeauftragten gibt, der für mich diese Risikoanalysen mit begleitet hat und ich am Ende das endgültige Ergebnis der Risikoanalyse eben tragen kann.
Haftung bedeutet auch Strafbarkeit. Also wir wollen hier jetzt nicht auf mit dem großen Zeigefinger jetzt aufzeigen, was alles passieren kann. Aber wenn wir da vielleicht mal kurz einsteigen können, was kann denn passieren, wenn ein Unternehmen genau das nicht einhält? Also welche Strafbarkeiten könnten da folgen?
Also da reden wir schon von immensen finanziellen Strafen, die da möglich sind. Die Kritis, genau wie die NIS-2-Richtlinie, haben da immense Möglichkeiten, finanzielle Strafen zu verhängen. Das hängt aber auch ganz stark davon ab, was für ein Vergehen ist. Ist es da wirklich maßgeblich Risikoanalysen überhaupt nicht erst ausgeführt worden oder sind da nur kleinere Schlussfolgerungen nicht ordentlich gemacht worden? Das Kritis-Dachgesetz, beziehungsweise auch da die Gesetzgebung, zeigt zwar mit dem Zeigefinger auf die Leute, die sich überhaupt nicht mit dem Thema kümmern und die auch keine Risikoanalysen durchführen, aber jeder, der sich dem Thema annimmt, und auch da gibt es eine breite Möglichkeit, sich dem Thema anzunehmen, kann schon aus dieser Haftung eben rausfallen und kann schon durch die Risikoanalyse Sicherheit für sich gewinnen und Sicherheit auch für das Unternehmen gewinnen. Aber da reden wir durchaus von Millionen oder 10 Millionen Strafen und ähnlichen Kontexten, die auch bis in prozentuale Anteile des Unternehmensumsatzes hinübergehen.
Absolut, das klingt alarmierend, aber ich glaube, in den allermeisten Unternehmen ist es so, dass ein gewisser Grundsatz von Sicherheit und Gedanken zum Thema Sicherheit sowieso schon gefallen sind. Also gerade so das Thema Überprüfung der Mitarbeitenden, wer rein und wer rausgeht, das sollte im besten Fall gegeben sein. Im Zusammenhang von Kritis wird oft auch der Begriff Resilienz in Unternehmen angesprochen. Wenn ich an Resilienz denke, denke ich relativ direkt eigentlich eher an mentale Sachen, also sehr gefestigt sein, wenn es um Stress beispielsweise geht. Was bedeutet Resilienz im Kritis-Kontext denn für Unternehmen?
So wie der Unterschied zwischen IT-Sicherheit und Informationssicherheit hat man auch im Kontext der physischen Sicherheit bzw. des Notfallmanagements das Ganze ein bisschen weiter gedacht. Man hat nämlich festgestellt, naja, der Gedanke der Sicherheit ist zwar schön und gut, aber eigentlich müssen auch Unternehmen anpassungsfähig sein. Das kommt auch noch so ein bisschen aus der Corona-Pandemie heraus, wo man festgestellt hat, die Unternehmen, die sich gut den neuen Gegebenheiten anpassen konnten, waren die, die da auch Bestand haben. Deswegen fördert man auch da den Begriff der Resilienz, weil man auch damit genau diese Anpassungsfähigkeit meint. Das Unternehmen sich nun mal stetig in einem sich wandelnden Umfeld befinden und dieses sich wandelnde Umfeld mit verändernden Faktoren einhergeht und das Unternehmen deshalb so aufgebaut sein sollte, dass es sich eben diesen verändernden Faktoren annimmt. Deswegen redet man auch nicht mehr vom klassischen Notfallmanagement, sondern hat auch da die Begrifflichkeiten in Richtung des Business Continuum Managements bewegt, um damit auch auszudrücken, dass es viel mehr um die Fortführung der Prozesse geht, als dass man sich gegen Notfälle bewährt oder wehren kann, sondern dass man sich den neuen Gegebenheiten schnellstmöglich anpassen kann und dahingehend dann auch schnellstmöglich adressieren und eben mit unter ja neu gegebenen Umständen sich dem Ganzen annehmen kann.
Also eine anpassungsfähige Struktur sollten Unternehmen haben.
Genau. Und einer der Bestandteile dieser Anpassungsfähigkeit ist eben das Business Continuum Management, beziehungsweise ist auch das Krisenmanagement und das Vorfallsmanagement. Das sind drei Bestandteile, die man nun mal benötigt, die auch im Kritis-Dach-Gesetz adressiert werden, die man braucht, um diese Anpassungsfähigkeit oder die Resilienz herzustellen.
Wenn wir mal vom unwahrscheinlichen Fall ausgehen, ein Unternehmen hat sich seit langen Jahren durchgesetzt und ist historisch gewachsen. Und da fällt es einem vielleicht ein bisschen schwer, solche flexiblen Prozesse mit einzuführen. Welche Grundlagen sollten Unternehmen denn schaffen oder in dem Fall möglichst schnell draufbringen, um eben im Ernstfall nicht erst damit anfangen zu müssen oder zu improvisieren?
Also was man als allererstes immer in der Organisation braucht, ist erstmal eine ordentliche Vorfallerkennung. Das heißt, dass ich dort erstmal erkennen und Mittel habe, dass mir Mitarbeiter mitteilen können, dass es zu irgendeiner Form von Vorfall gekommen ist. Mhm. Und dass sie auch irgendwelches anderes merkwürdiges Verhalten oder auch merkwürdige Aspekte oder merkwürdige Ereignisse melden können.
Zum Beispiel per Mail oder...
Zum Beispiel per Mail, per Anruflisten. Es gibt da unterschiedliche Einstiegsstufen, unterschiedliche Möglichkeiten. Das einfachste Maß der Dinge ist immer irgendeine Anrufliste, dass zumindest mal irgendwer, der ein bisschen Know-how in dem Bereich von Sicherheit hat, mal sich etwas anhören kann und darüber entscheiden kann, ob das weitergemeldet und weiterverfolgt werden muss oder ob das eigentlich mehr oder weniger ohne Relevanz ist oder noch nicht von so großer Relevanz ist. Mail ist dabei nur ein Weg, Mail ist aber auch einmal ein sehr indirekter Weg, weil das natürlich auch bei Mail das Problem besteht, dass wer außerhalb der Arbeitszeit ist, sollte eigentlich nicht auf seine Mails achten und erst recht das Herstellen von Abrufbarkeiten, dass ich irgendwen habe, der auch für physische Vorfälle noch immer abrufbar oder anrufbar ist, ist ein essentieller erster Schritt, um überhaupt Sicherheit herstellen zu können. Denn ganz viele Aspekte und ganz viele Vorfälle müssen erst einmal eingestuft und eingeschätzt werden, bevor sie weiter verfolgt werden können, bevor man dann die richtigen Mittel zur Verfügung hat, um auch dann auf Organisationen, Hilfsorganisationen wie Feuerwehr oder ähnliche zurückzugreifen, um eventuelle auch schwerwiegende Vorfälle zu bewältigen.
Es klingt nach einer Machbarkeit, also eine Anrufsliste kennt man ja zum Beispiel ja auch früher in der Schule, wer wird dann in welcher Situation angerufen. Wenn ein Unternehmen so etwas umsetzen möchte, du hast es auch schon angesprochen, beziehungsweise muss, dann hast du ja auch gesagt, hat das Unternehmen die Möglichkeit, einen Kritisbeauftragten zu engagieren, um sich genau um solche Aufgaben, solche Problematiken dann mit auseinanderzusetzen. Was für Aufgaben genau könnte dieser Kritisbeauftragte übernehmen? Und denkst du, dass das eine Rolle ist, die eigentlich jedes Unternehmen haben sollte?
Also grundsätzlich, der Kritisbeauftragte kann zum einen die Vorfallswerkzeuge, die man so zur Verfügung hat, steuern, kann auch auf unterschiedliche andere Werkzeuge zurückgreifen. Also sei es jetzt davon, dass er halt angerufen wird oder dass er irgendein anderes technisches Werkzeug hat, wie Einblickmöglichkeiten auf irgendwelche wobei, das braucht er nicht direkt, aber Einblickmöglichkeiten auf irgendwelche anderen Tools, auf irgendwelche anderen Kamerawerkzeuge und ähnliches. Aber im Wesenskern unterstützt er eigentlich dadurch, dass er Kenntnis über Risiken und Kenntnis über Angriffsmöglichkeiten hat. Und dass er deshalb eine notwendige Erstevaluation mit unterstützen kann, wo es darum geht, relativ schnell zu bestimmen, ist das ein weitreichender Vorfall? Betrifft der eventuell entweder nur uns oder betrifft er auch weitere? Denn was das Kritis-Dach-Gesetz auch fordert oder wo es die Überlegungen hingehen vielmehr, ist, dass dadurch, dass man Single Point of Contacts innerhalb der Unternehmen schafft, dass man damit auch weitergehend schnell agieren kann und in Richtung des BBK zum Beispiel melden kann und sagen kann, wir haben hier einen Vorfall, vielleicht betrifft der nur uns, vielleicht betrifft er aber auch mehrere, um da auch schnell auf weitreichende Angriffe eingehen zu können, weil das Kritis-Dach-Gesetz hat auch das zum Ziel, dass man eben Adressierungswerkzeuge hat, um auch weitreichende Angriffe zu erkennen. Deswegen ist das immer ein Geben von Informationen und auch ein Erhalten von Informationen, denn auch da ist es dann die Aufgabe des Kritis-Beauftragten, die Informationen von dem BBK oder anderen Behörden zu erhalten, einzuschätzen und einzustufen und zu überlegen, sind wir davon eventuell auch mit betroffen. Deswegen ist er dafür ein notwendiges Werkzeug, das diese Evaluation unterstützt und das diese Einstufung ermöglicht. Und mit seinem Grundwissen und seinen Grundkenntnissen in den physischen Risiken und den Risiken, die sich daraus ergeben, das Ganze unterstützen kann. Ob das eine Rolle ist, die jeder braucht, hängt ein bisschen davon ab, wie tief man in das Themengebiet des eigentlichen der Geschäftsfortführung gehen möchte. Erstmal notwendig also inhaltlich notwendig wird die Rolle eigentlich durch das Kritis-Dach-Gesetz und betrifft deshalb erstmal dort nur die betroffenen Unternehmen. Mhm. Für andere, erst recht für die, die sich auch um physische Resilienz oder deren Physik weiter angreifbar bleibt, auch die sollten sich eigentlich damit viel stärker auseinandersetzen und sollten auch dort Rollen dafür adressieren, um das Ganze einstufen zu können. Ob man das direkt als eine Vollzeitstelle benötigt oder das erstmal in Form von Zeitkontingenten eines anderen Mitarbeiters macht, sei dahingestellt und da gibt es auch keinen Königsweg. Es hängt einfach im Wesenskern davon ab, wie angreifbar ist man selber gegenüber physischen Angriffen, gegenüber wirklich Stromausfällen, gegenüber Ressourcenengpässen, gegenüber Lieferantenausfällen, gegenüber all diesen Aspekten, die halt dort adressiert werden.
Gibt es denn in der Evaluation auch in deiner Erfahrung heraus so typische Lücken oder Schwachstellen, die dir immer mal wieder begegnen, die dich vielleicht auch schon mal nicht mehr überraschen, dass sie öfters mal in Unternehmen auftauchen?
Viele Unternehmen haben ein aus ihrer Erfahrung heraus natürlich wichtige Gedanken, aber gucken manchmal etwas zu engstirnig auf bestimmte Themen und sehen nicht das große Ganze und erst recht das Betrachten, das für kritische Infrastrukturen. Davon ist man nicht nur selbst ans Unternehmen betroffen, sondern das kann mehrere Unternehmen gleichzeitig betreffen. Das kann weite Teile der Wirtschaft und auch weite Teile der Bevölkerung eben betreffen. Und den Blickwinkel zu öffnen und nicht nur auf sein eigenes kleines Unternehmen zu schauen, sondern wirklich auf größere Gefährdungsszenarien und auf größere Möglichkeiten, die sich dort eröffnen, das wird ganz häufig außer Acht gelassen. Erst recht bei der Evaluation wird ganz häufig außer Acht gelassen, dass man eben Bestandteil eines großen Ganzen ist. Deswegen hat die EU auch das Konzept so überlegt, dass halt eben dafür dann die größeren Behörden zuständig sind. Und deswegen gibt es innerhalb des Kritis-Dach-Gesetzes ein so rigoros vorgesehenes Meldewesen, damit möglichst schnell die Meldung in Richtung der BBK, in Richtung des BSI, in Richtung der Sicherheitsbehörden wandern, um dort die Evaluation über große Teile der Infrastrukturen sich zu überlegen und dort die Evaluation eben nochmal ordentlich durchführen zu können. Ich sollte mir das trotzdem als kleines Unternehmen auch schon mal überlegen, ob das halt ein Bestandteil von einem größer gezielten Angriff sein kann. Denn das werden wir in Zukunft ganz sicher häufiger erleben, dass Angriffe nicht mehr nur ein einzelnes Unternehmen adressieren, sondern größere Teile betreffen.
Ich glaube, das sind schöne Abschlussworte für das Interview. Den Blick etwas breiter ausrichten und den Blick eben auch auf die Zukunft haben, weil, wie ich es auch schon im Intro gesagt habe, die Gefahren sind keine Zukunftsvisionen, sondern sie sind vorhanden und man sollte entsprechende Maßnahmen treffen, nicht nur als großes, sondern auch als kleines Unternehmen. Herzlichen Dank, Stefan, für das Interview.
Ich danke dir, Leslie.
Was nehme ich also aus dieser Folge auf jeden Fall mit? Kritis ist absolut nicht mehr ein Thema, was sich nur IT-Abteilungen auf die Fahne zu schreiben haben und auch nicht nur sehr spezielle Hochsicherheitsbereiche. Kritis muss deutlich weiter gefasst werden und muss auch von Unternehmern deutlich weiter gedacht werden. Denn es geht um die ganz grundlegende Frage, wie widerstandsfähig Unternehmen sind und wie gut man auf kritische Situationen denn eigentlich wirklich vorbereitet ist. Denn das ist Kritis. Das sind kritische Infrastrukturen, die geschützt werden müssen. Und vielleicht ist genau das auch die wichtigste Botschaft. Denn wer sich jetzt mit Kritis beschäftigt, schützt nicht nur technische Systeme, sondern sorgt dafür, dass Abläufe, Verantwortlichkeiten und Notfallstrukturen überhaupt tragfähig sind, wenn es darauf ankommt. Und dann ist es nicht nur ein einzelnes Unternehmen, sondern das Zusammenspiel mehrerer. Wenn ihr also jetzt tiefer in das Thema einsteigen wollt, dann schaut gerne auch das Seminar Kritisbeauftragter bzw. Beauftragter für den Schutz kritischer Infrastrukturen, Unternehmen und Verwaltungen der TÜV Nord Akademie in unserem Webshop an. Dort geht es genau darum, wie man eben Risiken besser erkennt, Notfall- und Gefahrenabwehrpläne bewertet und Resilienz systematisch stärkt. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Podcast. Wir veröffentlichen alle 2 Wochen eine neue Folge zu den verschiedensten Themen, aktuell eben in einer Themenserie zu gesetzlichen Veränderungen. Aber es kommen auch immer wieder neue, verschiedene Themen aus dem Bereich der Weiterbildung und anderen Sicherheitsbereichen. Und wenn ihr schon an euren Handys seid, dann schaut doch auch gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, auf Instagram und LinkedIn, wo wir weiteren lehrreichen und auch lustigen Content zu diversen Themen teilen. Und damit danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge von Wissen kompakt und wie immer, bleibt sicher.
Das war Wissen kompakt, der Podcast für berufliche Weiterbildung der TÜV Nord Akademie.